Ja, wir behandeln gerade die fünf Punkte des Calvinismus. Und bevor ich da auf den dritten Punkt zu sprechen komme, möchte ich nochmal am Anfang betonen, dass es hier nicht um irgendwelche Personen geht. Historisch wurden diese Punkte eben so genannt. Aber sich deswegen zum Beispiel nach Calvin zu benennen oder nach Luther zu benennen und zu sagen, ich bin ein Calvinist oder ich bin ein Lutheraner, ist nicht dem Wort Gottes entsprechend. Man könnte dann auch sagen, ich bin ein Johannist, weil Johannes das auch gelehrt hat, oder ich bin ein Paulist oder sonst wie. Ich möchte dazu auch eine Stelle vorlesen, nämlich 1. Korinther 1, Vers 10, da lesen wir, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Einfach mal bis dahin. Paulus war nicht dafür, dass man zu ihm gesagt hat, ich gehöre zu Paulus, und von dem her wäre er auch nicht dafür gewesen, wenn jemand gesagt hätte, ich bin ein Paulist oder ein Paulinist oder sonst was in die Richtung. Und Calvin selbst war auch nicht dafür, dass sich jemand Calvinist nennt. Da hat er sich sogar geäußert. Und doch haben leider viele Theologen und andere dann später eben doch so gehandelt und nennen sich Calvinisten. Oder die, wo sich speziell auf Luther beziehen, nennen sich Lutheraner. Und dann gibt es auch Wesleyaner. Und so ist einfach die Neigung des Menschen irgendwo da, sich auf gewisse Personen besonders zu beziehen, wobei doch Christus alles in allen ist. Und Paulus betont ja auch, dass alles unser ist. Ja? Also wir dürfen von all dem profitieren, was andere gesagt und geschrieben haben, wenn es gemäß dem Wort Gottes war. Und so dürfen wir profitieren von Schriften, die Luther geschrieben hat, Calvin geschrieben hat und andere geschrieben haben, ohne uns deswegen dann gleich nach deren Namen zu benennen, denn wir sind mit Christus verbunden und sind Christen und nicht Calvinisten oder Lutheraner oder sonst was. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass diejenigen, die sich so bezeichnen, jetzt was die Wahrheit des Wortes Gottes angeht, komplett daneben liegen, aber einfach in dem Punkt handeln sie diesbezüglich nicht richtig. Und das ist einfach wichtig, das nochmal hervorzuheben, weil das jetzt eben diese Vortragsreihe auch, die fünf Punkte des Calvinisten, einfach so benannt sind, weil es ein guter Leitfaden ist, aber es ist nur ein Leitfaden und es sind Wahrheiten, die sich aufs Wort Gottes gründen, je nachdem, welcher Theologe sich dann damit befasst hat, eben mehr oder weniger. Und das Wichtige ist, dass wir im Wort bleiben und es auch anhand vom Wort Gottes prüfen, dass unser Glaube als praktisch sich aufs Wort Gottes gründet und nicht auf das, was irgendjemand theologisch definiert hat. Und das haben wir auch bis jetzt getan. In den ersten beiden Punkten haben wir uns sehr viel mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und das möchte ich auch in den anderen Punkten tun, um einfach zu sehen, was finden wir aus dem Wort Gottes über diese Wahrheiten, die wichtige, fundamentale Wahrheiten sind, weil es eben anfängt mit dieser Aussage, dass der Mensch absolut verdorben ist. Und das ist eben wichtig, das zu sehen, dass auch Paulus da sehr dogmatisch ist in diesem Punkt und immer wieder betont, wie verloren der Mensch ist, und nicht nur Paulus, auch Johannes und andere. Und dass aus dieser Verlorenheit der Mensch sich nicht selbst heraushelfen kann. Und das ist eine biblische Wahrheit, und da muss man auch daran festhalten und sich gewissermaßen auch dafür kämpfen, weil eben durch die Verweichlichung dieser Wahrheit, dass man nämlich angefangen hat zu sagen, der Mensch hat doch einen Kern Gutes in sich oder er kann sich selber zum Guten verbessern, er kann sich selber helfen oder sich selber am Schopf packen und aus dem Schlamm ziehen, ist der Mensch immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und wenn der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird, dann rückt Gott damit automatisch aus dem Mittelpunkt. Und es ist eine biblische Wahrheit, dass Gott im Mittelpunkt steht und dass alles zur Ehre Gottes ist und dass wir die Errettung und das Heil eben ihm zu verdanken haben. Wir haben uns nicht selber aus dem Schlamm gezogen, sondern der Herr hat uns in seiner Liebe eben ergriffen und durch Seile der Liebe hat er uns zu sich gezogen und hat alles für uns getan, um diese Errettung auch sicherzustellen. Deswegen die Wahrheiten, die sich dahinter verbergen, sind wichtig für uns, für unser Glaubensleben, damit wir wissen, wie viel wir selber können, nämlich nichts. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun und wie viel wir Gott zu verdanken haben, um auch dementsprechend dann Gott auch die Ehre zu geben. Ja, wie die Heiligen im Himmel, die 24 Ältesten, die ihre Kronen vorm Herrn niederwerfen. Es sind Kronen, die sie bekommen haben, aber doch werfen sie vor Gott nieder, um ihm alle Ehre zu geben und die Ehre sich nicht selbst zu nehmen. Und so ist es, dass wir, wenn wir einen Teil der Errettung uns selbst zuschreiben, dann nehmen wir Gott die Ehre und geben sie uns selbst, anstatt zu sagen, es ist alles ein Geschenk, das wir voller Dankbarkeit empfangen haben, das der Herr uns aber geschenkt hat. Und wir dürfen die Gnade deswegen alle Zeit rühmen und werden das auch in der Ewigkeit tun. Es ist unvorstellbar, dass ein Heiliger in der Ewigkeit Gott dankt für den Teil, den er getan hat und sich selber dankbar ist für den Teil, den er selbst getan hat. Denn in der Ewigkeit werden wir in alle Ewigkeit ihm für den Reichtum seiner Gnade danken und für das Wirken in uns, wie er uns aus diesem schlimmen Zustand rausgeholt hat und in seine Herrlichkeit, in das Reich des Sohnes, seiner Liebe versetzt hat. Somit möchte ich jetzt anfangen mit dem dritten Punkt. Der dritte Punkt, da haben wir ein L oder ein G, und zwar würde das Tulip heißen oder Tugib. Und L steht für die begrenzte Sühnung und G steht für die unbegrenzte Sühnung oder globale Sühnung. Unter Tulip ist der Begriff natürlich bekannt. Ich möchte ein bisschen von der Schrift beleuchten, was davon zu halten ist. Es geht einfach konkret um die Frage, für wen starb Christus? Um diese Frage geht es und es ist eine schwere Frage, weil es da verschiedene Bibelstellen dazu gibt, die nicht so einfach in Einklang zu bringen sind. Und weil das so ist, dass es verschiedene Bibelstellen gibt, ist eben da die Gefahr, dass sowohl das auf die eine Seite und auf die andere Seite überzubetonen, unter Vernachlässigung jeweils der anders lautenden Schriftstellen. Deswegen, wir müssen beide Schriftstellen sehen und wir müssen uns der Schrift unterordnen. Es macht keinen Sinn, da einfach eine theologische Meinung zu übernehmen und man muss auch in dem Punkt wirklich sehen, dass da einige Theologen über das, was zum Beispiel Calvin selbst gesagt hat, hinausgegangen sind und ein theologisches Gebäude aufgerichtet haben, das in einigen Punkten eben nicht mehr der Schrift entspricht. Und das ging dann eben noch weiter im Hyperkalvinismus. Der Hyperkalvinismus besagt, dass Christus nur für die Erwählten, wie auch andere das sagen, Christus sei nur für die Erwählten gestorben. Und das bedeutet, dass man das Evangelium nicht verkündigen darf, weil es könnte ja sein, ich verkündige das Evangelium einem Nichterwählten. Wenn ich aber das einem Nichterwählten verkündige und Christus gar nicht für ihn gestorben ist, wie kann ich ihm dann sagen, er soll an Christus glauben? Er soll glauben, dass Christus für ihn gestorben ist. Und das geht natürlich dann sehr weit und da sind sich aber die meisten, muss man einfach sagen, einig, dass das eine unbiblische Lehre ist, weil wir sind aufgefordert, in der Schrift das Evangelium zu verkündigen Und da können wir auch froh sein, dass die Hyperkalvinisten eigentlich so gut wie ausgestorben sind. Zumindest, also ich meine, dass ich noch keinen getroffen habe. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ergangen ist, dass ihr jemanden getroffen habt, der gesagt hat, man darf das Evangelium nicht verkündigen, weil es wäre ja nicht zu verantworten, dass man von einem Nichterwählten verlangt, er soll glauben. Und wobei er das ja gar nicht kann. Das geht natürlich sehr weit und es verhindert dann auch die Verkündigung des Evangeliums. Trotzdem, auch unter den Nicht-Hyperkalvinisten gibt es solche, die sagen, man darf nicht sagen, Jesus sei für alle Menschen gestorben und damit jeden einzelnen Menschen meinen, weil Jesus nicht für jeden einzelnen gestorben sei, sondern nur für alle Klassen von Menschen, ja, für die Reichen, die Armen, für alle Länder und Nationen und so weiter. Und um das zu stützen, muss man dann natürlich gewisse Stellen umdeuten, wo es um die Welt geht. Ja. Wenn es zum Beispiel heißt, dass Jesus das Sühnopfer für die ganze Welt ist, wir werden die Stellen noch anschauen, dann muss man das umdefinieren und dann nennt man das die Welt der Erwählten. Ja, also nicht die ganze Welt, sondern die Welt der Erwählten. Und man muss bei einigen Stellen dann wirklich theologische Klimmzüge machen, um das noch aufrecht zu erhalten. Es ist natürlich die Frage, wie kommt man darauf, dass man sagt, Jesus sei nur für die Erwählten gestorben. Es ist natürlich nicht so, dass es nur rein einfach nur eine theologische Idee war. Nein, es gibt Schriftstellen, die das anzudeuten scheinen. Und die Schriftstellen muss man auch betrachten. Und es ist wirklich so, und das wissen wir von der Schrift her, dass Jesus gekommen ist. Er ist gekommen als der Erlöser, als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Aber er ist gekommen ganz speziell, um die Errettung der Erwählten sicherzustellen. Und das sehen wir im hohepriesterlichen Gebet im Johannes 17, wo es immer um die Seinen geht. Die Seinen, die der Vater dem Sohn gegeben hat, wie Christus gelitten hat für die Gemeinde, wo eben eine spezielle Sicht auf die Erwählten uns in der Schrift gegeben wird. Und wir somit wissen, dass der Tod Jesu, sein Leiden und Sterben eine ganz besondere Auswirkung für die Erwählten hat. Und dass die Gläubigen gewissermaßen da mit dabei gewesen sind, das werden wir auch noch betrachten, in einer Art und Weise, wie es die Ungläubigen eben nicht sind, gewesen sind. Und somit hat der Tod Jesu auch einen begrenzten Wert. Und die Stellen werden wir dann auch anschauen, die das andeuten und darauf hinweisen. Ein Punkt, worin sich alle einig sind, da habe ich noch nichts anderes gehört oder gelesen. Alle sind sich darin einig, dass das Leiden und der Tod Jesu ausreichend ist, um die Sünden aller Menschen zu sühnen. Und sogar noch viel mehr Menschen als die, die gelebt hätten. Auch dafür hätte der Tod Jesu ausgereicht. Also da ist Einigkeit da. Und es liegt eben daran, dass eben sein Blut, das geflossen ist, einen unendlichen Wert hat und somit man nicht sagen kann, es hat nur dafür ausgereicht, um die Erwählten zu retten, sondern es ist wirklich, sein Opfer ist in dem Sinne auf keinen Fall begrenzt, was die Hinlänglichkeit angeht. Ja, schauen wir zuerst die Stellen an, die uns eben bezeugen, dass Christus für alle gestorben ist, nämlich 1. Timotheus 2, Vers 6. Ich lese ab Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel, und ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Also hier lesen wir, dass Jesus sich als Lösegeld für alle gegeben hat. Und Davor in Vers 4 lesen wir, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da hatten wir schon drüber gesprochen, dass man hier unterscheiden muss zwischen dem Ratschluss und dem Wunsch Gottes. Und so hat er sich als Lösegeld für alle gegeben. Und das soll auch das Zeugnis sein, für das ist Paulus eingesetzt als Verkündiger unter den Heiden. Er verkündigt eben das Evangelium, was Christus getan hat. Und er verkündigt es natürlich im Blick auf die Erwählten, weil nur die Erwählten glauben können und glauben werden. Aber trotzdem darf man das alle nicht auf alle Erwählten an dieser Stelle begrenzen. Dann Hebräer 2, Vers 9. Da lesen wir, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Auch hier lesen wir, sollte für alle den Tod schmecken. Und während man in der anderen Stelle, in der Timotheus-Stelle, leichter sagen kann, es handelt sich um alle Erwählten, ist es hier schwieriger, weil im Zusammenhang sehen wir nicht, dass dieses Alle begrenzt ist. Und wenn dieses Alle begrenzt wäre, dann müsste es aus dem Zusammenhang dann deutlich werden. Er hat für alle oder auch wie manche Übersetzungen es sagen, für jeden Menschen den Tod geschmeckt. Dann 1. Johannes, fangen wir mit dem Johannes-Evangelium an. Johannes 1, Vers 29. Da es am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Hier ist von der ganzen Welt die Rede, von der Sünde der Welt. Und weiter im Johannesevangelium, in Johannes 6, Vers 51. Da heißt es, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und dann eben Johannes 1, 1. Johannes 2, Vers 2. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. An den Stellen sehen wir, dass praktisch die Welt im Blick ist. Und hier wird gesagt, er ist das Sühnopfer nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und da sagen dann auch manche, ja, das ist die ganze Welt der Erwählten. Oder das sind im Gegensatz zu den Juden die Heiden. Ja. Das passt aber nicht in die Bedeutung von der ganzen Welt. Vor allem, wenn wir betrachten, wie Johannes den Begriff Welt verwendet. Da möchte ich einige Stellen aufschlagen, um deutlich zu machen, dass Johannes den Begriff Welt nicht im positiven Sinne verwendet oder sagt Welt der Erwählten oder sonst was. Wenn wir im ersten Johannesbrief bleiben, dann sehen wir im gleichen Kapitel in Vers 15, da heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dann im nächsten Kapitel, Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also hier könnte man jetzt auch nicht sagen, die Welt der Erwählten, sondern hier ist die Welt, die ihn nicht erkennt. Dann im gleichen Kapitel, Vers 13, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Also auch die Welt, die die Gläubigen hasst. Und Kapitel 4, Vers 4, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also wir sehen hier, dass die Aussage, die Welt bezieht sich an den Stellen, wo es um die Erlösung, Sühnung und so weiter geht, auf die Welt der Erwählten und in den anderen Stellen auf dieses antigöttliche System, auf das, was Gott ungehorsam ist, was gegen Gott rebelliert, was die Gläubigen hasst, was Jesus hasst, ist keine saubere Exegese. Das kann man einfach so nicht aufrechterhalten. Das Gleiche ist im Johannesevangelium. Da hatten wir ja auch die Stellen mit der Welt betrachtet. Jetzt schauen wir Johannes 15, Vers 19. Da heißt es, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Die Gläubigen sind die Herausgerufenen, die Gemeinde, die aus der Welt herausgerufen sind und zum Herrn hin versammelt sind. Sie sind aus der Welt heraus erwählt und es gibt das Konzept der Welt der Erwählten nicht. Die Welt ist immer das, was gegen Gott in Rebellion ist, was antigöttlich ist, was gegen Gott kämpft, was erlösungsbedürftig ist. Und die Welt ist genau die Welt, für die Jesus kam. Die Welt, in die der Vater den Sohn Gottes geschickt hat. Und es heißt dann, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und hier kann man auch nicht einfügen, so sehr hat Gott die Welt der Erwählten geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, sondern es ist diese Welt, die eben so erlösungsbedürftig, so verloren ist, für die eben Christus gekommen ist, um das Erlösungswerk dann zu bewirken. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Punkt, ein weiteres Argument, das gebracht wird, um zu sagen, Jesus sei ausschließlich für die Erwählten gestorben, ist lautet folgendermaßen, und zwar, Jesus hat ja am Kreuz die Sünde getragen und er hat alle Sünden getragen. Er hat also auch die Sünde des Unglaubens getragen. Und da er auch die Sünde des Unglaubens getragen haben muss, kann er nicht für die Nicht-Erwählten gestorben sein, weil sonst würden sie ja gerettet werden, weil er hat ja die Sünde des Unglaubens auch getragen. Dagegen kann man aber sagen, dass das an sich kein Argument ist, es ist eine logische Schlussfolgerung. Aber wir müssen eins bedenken. Jeder Gläubige, der irgendwann zum Glauben kommt, den Ruf Gottes hört, ist davor ein Kind des Zorns. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Er hat sich im Unglauben befunden, in Rebellion gegen Gott und hatte noch nicht Teil dieser Segnungen, dieses Erlösungswerks. Er kommt erst in den Genuss der Segnungen des Erlösungswerks in dem Moment, wo er zum lebendigen Glauben an den Herrn kommt. Davor wird er als Kind des Zorns bezeichnet. Und auch hier, wenn man dieses Argument, das andere Argument nimmt und hier drauf anwendet, dann müsste es eigentlich so sein, dass die Erwählten als wiedergeborene Menschen zur Welt kommen. Und das ist eben nicht der Fall. Und wir lesen in Römer 3, Vers 23, dass das Sühneopfer wirksam wird durch den Glauben an seinen Tod. Denn alle haben gesündigt, also 23 und 24 und bis 25, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Hier sehen wir sowohl die Aussage, dass das Sühnopfer wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, das eine, und das andere, was wir sehen, ist, dass die Tatsache, dass nicht alle Menschen jetzt schon gerichtet werden, auch in seinem Sühnopfer gegründet ist. Das heißt, es gibt diese erlösende Wirksamkeit, die praktisch durch den Glauben in Empfang genommen wird. Und in diesen Genuss kommen nur die Erwählten, weil sie dadurch gerettet werden. Aber es gibt auch eine Auswirkung des Todes Jesu, die sich auf alle Menschen erstreckt. Und der Tod Jesu ist die Grundlage dafür, dass Gott nicht über alle Menschen sofort das Gericht verhängt. Er übt eben diese Zurückhaltung und richtet nicht sofort, weil eben dieses Erlösungswerk geschehen ist. Sonst müsste Gott die Sünde sofort bestrafen, gemäß seiner Gerechtigkeit. Und somit übt er auch Zurückhaltung gegenüber denen, die nie gerettet werden, und trägt sie langmütig, wie wir auch im Römerbrief ja schon gelesen haben, wie er das, die Gefäße des Zorns mit Langmut erträgt. Ein weiterer Punkt ist Apostelgeschichte 10, Vers 43. Da lesen wir eben ganz klar, das hatte ich schon erwähnt, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Hier ist die Aussage, jeder, der an ihn glaubt, wird betont. Und natürlich, das wissen wir, glauben oder kommen natürlich nicht alle Menschen zum Glauben, sondern das ist ein Geschenk, dies ist die Gnade Gottes. Aber es wird so verkündigt, jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Und zum Kerkermeister wird gesagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Und wir haben eine weitere Stelle. In Apostelgeschichte 17, in Vers 30 heißt es, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Das heißt, an alle Menschen überall ergeht die Aufforderung, Buße zu tun und umzukehren. Das heißt, den Menschen wird das Evangelium angeboten und auf Grundlage des Evangeliums sollen sie umkehren, sollen sie Buße tun. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass dieses Erlösungswerk überhaupt nicht für sie geschehen ist, dass man ihnen sagt, Jesus ist gar nicht für euch gestorben, ihr sollt trotzdem Buße tun. Letztendlich kann dann jemand, der dann ins Gericht kommt, könnte dann als Einwand sagen, Moment mal, aber das Erlösungswerk, das stand mir doch gar nicht zur Verfügung. Es soll aber allen Menschen angeboten werden und man kann nichts anbieten, was gar nicht da ist. Somit kann man einem Menschen sagen, der Herr hat für dich alles vollbracht. Er hat am Kreuz gelitten, er ist gestorben für dich, auch wenn man gar nicht weiß, ob derjenige erwählt ist, weil der Herr hat das getan und er soll jetzt eben umkehren und daran glauben und sich auf dieses Werk verlassen. Und jemand mit der Frage zu präsentieren, Moment mal, es könnte sein, du bist nicht erwählt, dann hat auch das Kreuzeswerk für dich keine Bedeutung. Das kann wirklich manchen dazu bringen, dass er sich erstmal fragt, gehöre ich überhaupt zu den Erwählten oder nicht, anstatt dass er sich einfach auf das vollbrachte Werk des Herrn gründet und dieser Aufforderung umzukehren nachkommt. Auch das Gericht, Jesus sagt selber, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Also er sagt, glaubt an mich, ja? Wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Das bedeutet auf der anderen Seite, wenn sie glauben, sterben sie nicht in ihren Sünden. Sonst wäre es ja völlig überflüssig, das zu sagen, das mit wenn auszudrücken. Ja, es ist eben wichtig, dass der Herr für alle Menschen gestorben ist, auch aus dem Grund, weil das, was er getan hat, auch die Grundlage für die Verurteilung ist. Das heißt, jemand, der nahe gerichtet wird, wird eben auch deswegen verurteilt, weil er das Evangelium nicht angenommen hat, weil er die Liebe des Herrn, die er darin gezeigt hat, dass er am Kreuz gestorben ist, verachtet hat und das Blut Jesu mit Füßen getreten hat. Und von dem her ist es auch ein wichtiger Gerichtsgrund, dass eben dieses Werk geschehen ist, aber abgelehnt wurde. So viel dazu. Nun wollen wir aber doch die Stellen betrachten, die von einer Begrenzung reden und uns darüber etwas Gedanken machen, weil es nämlich tatsächlich so ist, dass natürlich Jesus, als er kam, speziell als der Hirte für seine Schafe kam, dass er speziell für die Seinen besorgt war und dass er die Erlösung derjenigen sichergestellt hat, die ihm vom Vater gegeben worden sind. Und somit hat natürlich Jesus gewusst, als er in den Tod ging, wer die Erwählten sind und wer diejenigen sind, die ihm geschenkt sind von dem Vater und wer diejenigen sind, die nachher dann auch wirklich wirksam in den Genuss dieses Werkes kommen und dadurch gerettet werden und dann die Gemeinde als geheiligte Braut vor Gott steht. In Jesaja 53, Vers 11 Ich lese mal ab Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. So, hier ist davon die Rede, dass er die Sünden vieler getragen hat. Und hier sehen wir tatsächlich eine Begrenzung, die hier zum Ausdruck kommt, durch die man auch nicht hinwegkommt oder die man auch nicht entfernen kann, indem man sagt, die viele können ja auch alle sein, weil wenn wir hier alle einsetzen, dann passt der Text nicht mehr. Es würde nämlich bedeuten, in Vers 11, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte alle gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Das wäre dann Allversöhnung. Und Allversöhnung wissen wir, dass es die Bibel eben nicht lehrt. Und somit sehen wir in dieser Stelle, dass hier ganz besonders eben natürlich vom Zusammenhang her sein Volk, aber ganz besonders eben die Erwählten im Blick sind, weil diejenigen, deren Sünden er trägt, sind auch diejenigen, die zu Gerechten gemacht werden. Und hier vom Zusammenhang sehen wir eben eine Begrenzung und somit ist es richtig zu sagen, dass gewissermaßen der Tod Jesu auch auf die Erwählten begrenzt war. Das ist die eine Seite und die andere Seite, wenn wir den Ratschluss Gottes anschauen, von Ewigkeit her, wie Gott ja über aller Zeit ist und alles geplant hat und ausgeführt hat, ist es natürlich für Gott klar, dass am Ende, wenn der letzte Erwählte zum Glauben gekommen sind, die Wirksamkeit des Todes Jesu sich auf diese Erwählten beschränkt. Gott ist ja über der Zeit, während wir in der Zeit sind. Wir werden irgendwann berufen, wir kommen zum Glauben und für uns wird das Sühnopfer wirksam. Aber Gott drückt sich ja manchmal vom Ratschluss her in Vergangenheit aus. Auch im Römerbrief in der goldenen Kette hat er berufen, hat er gerechtfertigt und die ganzen Punkte, die da genannt werden, als ob es schon vollbracht wäre. Und so gewissermaßen ist alles schon vollbracht, alles schon fertig und Gott sieht das Ende vom Anfang her und von dem her hat sein Tod auch eine besonders begrenzte Auswirkung, in deren Genuss die Nichterwählten nie kommen. Das sehen wir auch an einer anderen Stelle und zwar in Römer 6. Da lesen wir ab Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. An dieser Stelle sehen wir, dass wir als die Gläubigen teilhaben an dem, was der Herr getan hat. Wir sind mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben und mit auferweckt. Und somit waren wir auf eine gewisse Weise bei dem Erlösungswerk dabei, als diejenigen, die damit verbunden sind mit diesem Erlösungswerk. Und da kann man natürlich nicht sagen, dass die Nichterwählten in diesem Sinne da dabei waren, ja, dass sie mit Christus gekreuzigt sind und somit auf eine bestimmte Art und Weise vor 2000 Jahren eben da dabei waren. Und bei uns kann man sehr wohl sagen, dass wir gewissermaßen vor 2000 Jahren mit Jesus gekreuzigt worden sind. Und somit hat er natürlich ganz speziell im Blick die Erwählten in seinem Leiden und die Erwählten sind auf eine Weise mit dabei, wie wir es aber letztendlich logisch und mit dem Verstand nicht vollkommen ergründen können, wie das zustande kommt oder wie das funktioniert. Und da muss man irgendwo auch dann aufhören zu denken, sondern einfach das in Dankbarkeit annehmen, dass es so war. Auf der anderen Seite ist es natürlich von der Ewigkeit, vom Ratschluss Gottes her so. Aber wenn jemand noch nicht zum Glauben gekommen ist, kann man von ihm auch noch nicht sagen, er war damals dabei. In dem Moment, wo er aber zum Glauben kommt, kann man es dann sagen. Und das ist eben etwas, weil wir begrenzt sind, in der Zeit sind und Gott eben über der Zeit ist und sein Erlösungswerk eine Auswirkung hat, sowohl zurück in die Zeit als auch nach vorne. In Johannes 17, da lesen wir, wie ich schon betont hatte, wie der Herr eben für die Seinen betet, für die Erwählten betet. Und in Vers 12 lesen wir, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Und ab Vers 16 lesen wir, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. dieses Heiligen für die Gläubigen, für die Erwählten, für die auch, die praktisch danach zum Glauben kommen, bezieht sich ja auf das Erlösungswerk, das er getan hat. Er hat sich dafür dem Vater zur Verfügung gestellt, um sich für die Gläubigen zu heiligen und sie zu erlösen. Und hier ist natürlich ganz speziell das Motiv, das er hatte durch sein Leiden im Blick, nämlich seine Erwählten zu erlösen und ihre Errettung sicherzustellen. In der gleichen Linie ist Epheser 5. Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Auch da sehen wir, dass der Herr die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Das heißt, seine Liebe galt auf besondere Weise der Gemeinde und er hat dafür gesorgt, dass die Gemeinde gereinigt wird durch das Wasserbad im Wort und damit sie als Gemeinde ohne Flecken und Runzeln dargestellt wird. Diese Stelle drückt auch aus, wie praktisch die Motivation Jesu in seinem Leiden eben sich auch ganz speziell auf die Gemeinde bezogen hat. Diese Ausdrucksweise, dass er sich ganz speziell für die Gemeinde hingegeben hat und sie erlöst hat, schließt natürlich nicht aus, dass er auch für Israel gestorben ist oder eben für die Sünden der Welt gestorben ist. Wir wissen, dass auch die Heiligen des Alten Testaments, die eben nicht Teil der Gemeinde sind, dass sie letztendlich auch durch das Blut Jesu gerettet werden und erlöst werden, obwohl sie jetzt hier nicht ausdrücklich erwähnt werden. Aber dieser spezielle Blick auf die Seinen, der wird in der Schrift immer wieder deutlich. Und somit ist Jesus gekommen. Der Vater hat ihn gesandt, weil er die Welt geliebt hat. Aber letztendlich, die letztendliche Motivation seines Handelns ist natürlich, die Errettung der Erwählten sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass seine Herde sicher heimgeführt wird. Und für uns, also wenn wir uns fragen, ja, wozu befassen wir uns mit diesen Dingen, mit diesen Aussagen, es ist natürlich etwas Besonderes für uns, dass wir wissen, was der Herr für uns getan hat und dass wir eben wissen, er hat alles getan, um uns nach Hause zu bringen, um uns zu sich zu holen. Und darin sehen wir die Liebe Gottes. Wir sehen, dass er uns geliebt hat bis in den Tod, dass er uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren, dass er sein Leben für die Freunde hingegeben hat, dass er sein Leben für die Schafe hingegeben hat, dass er die Gemeinde geliebt hat. Da sehen wir die Liebe, die er zu uns hatte und wie er speziell sich für die Erwählten verwendet. Und das darf uns auch erfreuen, dass wir eben in den Genuss dieser Liebe und seines Leidens und Sterbens gekommen sind, dass wir wissen dürfen, was er für uns getan hat. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Gott die Welt geliebt hat und diese Liebe hat den Vater eben dazu bewegt, den Sohn Gottes zu schicken als Erlöser für die Sünden der Welt und dass dieses Evangelium eben den Menschen angeboten wird und auch wir dürfen und sollen hingehen und dieses Evangelium den Menschen präsentieren und sie zu Jesus rufen und sie auffordern, dem Evangelium zu glauben und zu gehorchen. Wir wissen von der Souveränität Gottes her, dass nur die Erwählten kommen werden, aber wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir zu jemand sagen, dass der Herr für ihn gestorben ist, weil uns die Schrift das eben auch sagt, obwohl diese besonderen Aspekte eben auch in der Schrift betont werden. abschließend einfach nochmal, nochmal wiederholen, dass man da eben aufpassen muss, nicht einfach aufgrund von der Logik oder von sonstigen Dingen dann irgendeine Lehre aufzustellen und daran festzuhalten, wenn es doch Bibelstellen gibt, die was anderes besagen und die mit dieser Lehre dann eben nicht übereinstimmen. Und mit der Lehre der Erwählung und der Souveränität Gottes vereint sich das sehr gut, dass der Herr gekommen ist und dass er ans Kreuz gegangen ist und für alle Menschen gestorben ist. Wir wissen, dass man durch den Glauben in den Genuss eben dieser Gnade kommt und dieser Glaube eben ein Geschenk Gottes ist und uns nicht selbst zuzuschreiben ist. Es ist die Gnade Gottes und die haben wir empfangen und somit ist es nicht so, dass wenn man praktisch nicht daran oder nicht behauptet, dass der Herr nur für die Erwählten gestorben ist, dass man dann die Gnade Gottes in irgendeiner Weise schmälert. Das schmälert man nämlich überhaupt nicht, weil man weiß, man hat alles Gott zuzuschreiben und das ist das Wesentliche, das Wichtige. Man hat alles ihm zu verdanken und alles kommt aus seiner Hand. Und Calvin selbst hat in Bezug auf Johannes 3, Vers 16 gesagt, dass von der Logik her und von gewissen anderen Stellen er eigentlich geneigt wäre, dieses Begrenzte zu sehen, dass er nur für die Erwählten gestorben ist. Also ich gebe es jetzt nur sinngemäß wieder, weil den wörtlichen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Aber dass er sich unter die Schrift beugen möchte, unter das Wort Gottes. Und er liest hier einfach, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Und das möchte er auch so stehen lassen und das Wort Gottes einfach akzeptieren, so wie es da gegeben ist und es wörtlich nehmen, ohne es groß umdeuten zu müssen. Und das wollen wir auch tun. Wir wissen, dass alle Erkenntnis aus dem Wort herauskommt und dass wir durch das Beschäftigen mit dem Wort Gottes in der Erkenntnis wachsen dürfen und auch in der Liebe zum Herrn wachsen dürfen. Er hat uns geliebt bis in den Tod und das ist etwas, was uns immer erfreuen sollte, was uns Kraft geben sollte. Und wir dürfen uns wirklich auch über diese Stellen freuen, die besagen, dass er sich für die Gemeinde gegeben hat, die Gemeinde gereinigt hat, weil wir wissen, er hat dafür gesorgt, dass wir ohne Runzeln und ohne Flecken vor dem Vater erscheinen werden.